Also ich habe mehrfach gehört, der Psalm für heute sei ein Schlafgebet oder ein Schlaflied oder Abendgebet für viele jüdische Kinder gewesen. Psalm 31. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit dem heute nicht fertig werden. Aber das werden wir dann im Laufe des Abends herausfinden. Ich habe ja die Uhr zum Glück im Blick.
Oh.
Ein Psalm Davids vorzusingen. Das war übrigens der Psalm, bei dem ich auf der Arbeit dann gefragt habe, und soll ich es mal vorsingen? Und die auf der Arbeit, also die Bewohner haben tatsächlich alle gesagt, ja, soll ich ruhig machen. Und das Gute ist, ich habe von dem aus dem Studium gelernt, die sogenannte Psalmtöne, wie man dann halt bestimmte Sachen singen kann. Und ein Psalmton geht eigentlich grundsätzlich auf alles. Und dann, wenn man so ein bisschen drin hat, wie es geht, dann kann man das Ganze durchsingen. Herr, Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Herr, Herr, rette mich durch deine Gerechtigkeit. Aber das alles durchzusingen, wäre natürlich ein bisschen zu lang. Also, Herr, auf dich traue ich. Schon mal ganz wichtig. Und das ist auch sehr gut, das an den Anfang zu stellen. Das sagt David auch gar nicht unbedingt, um Gott zu zeigen, ich vertraue dir, sondern es ist wichtig, dass er sich selber das sagen hört. Weil das bei David vielleicht noch gar nicht so fest drin steckt, dass er Gott wirklich vertraut. Und dann hilft es zu sagen, ich vertraue dir. Ganz gleich welche Situation, ganz gleich wie unmöglich das Problem ist. Denn es ist ja egal, ob das ein Zentimeter außerhalb meiner Reichweite ist, also selbst wenn ich mich komplett gestreckt habe, oder ob es ein Kilometer außerhalb meiner Reichweite ist, es ist beide Male unmöglich. Selbst wenn das eine noch möglich erscheint, aber wenn ich da selber nicht rankomme und alles, nee. Und von daher, Herr, auf dich traue ich. Und dann kommt gleich das hinten dran, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Also, man könnte jetzt sagen, traust du ihm jetzt doch nicht, dass du das noch extra sagst. Andererseits, wir haben es aus anderen Psalmen schon, also zum Beispiel im Psalm 25 hatten wir es eben auch, lass mich nicht zu Schanden werden, da heißt es noch extra dazu, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Und hier eben, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Also gar nicht, nie, nimmer nicht. Also hier im Süden gibt es ja die dreifache Verneinung. Die mussten wir Norddeutschen noch lernen, aber im Süddeutschen gibt es die halt. Von dem her, also David sagt das hier gewissermaßen auch mit einer dreifachen, neunfachen Verneinung, was auch immer. Zu Schanden werden, nochmal in etwas moderneren Deutsch, lass nicht zu, dass ich mich am Ende schämen muss dafür, dass ich dir vertraut habe. Es ist nämlich ganz gut, dass bei Gott, also wieder, dass man es nicht bei Gott rauskitzeln müsste, aber sozusagen aus unserer Perspektive, dass man Gott nochmal sagen muss, ich vertraue dir und du lässt keinen zustanden werden, der auf dich traut. Also lass mich gefälligst nicht schämen. Nochmal so ein bisschen handeln. Hatten wir war beim letzten Mal, ganz am Ende war das mit diesem. Manche Leute ja meinen, du kannst ja nicht einfach von Gott verlangen, also wenn du jetzt zum Beispiel was gegeben hast, dass er dann direkt was für dich tut, so wie ein Handelspartner. Und ich denke und habe mir dann halt da gedacht, als ich das erste Mal gehört habe und dann eben letztes Mal auch gesagt, wieso? Gott macht das doch auch. Der gibt mir die Hilfe, damit ich ihn dafür lobe, das auch noch vor anderen erzähle, damit sie dann auch zu Gott kommen für die Hilfe. Und Gott ist damit nicht in dem Sinne egoistisch, dass er total unsicher wäre und oh weia, was machen die Leute jetzt bloß, sondern dass er dann sagen kann, ja, ich weiß, dass ihr von mir die Hilfe braucht und nur ich gebe euch die richtige Hilfe, die euch auch nicht hinterher in irgendwelche Bedrängnisse wiederbringt. Also Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch. Jetzt hatten wir das in anderen Psalmen, dass David gesagt hätte, durch meine Gerechtigkeit. Hier ist tatsächlich durch deine Gerechtigkeit. Und da fließt jetzt wunderbar zusammen, was wir gerade als evangelische Christen haben, Gottes Gerechtigkeit, die dann aber doch meine Gerechtigkeit werden kann. Also im Römerbrief steht zum Beispiel eben, da steht, heißt es von der Gerechtigkeit Gottes. Und Luther hat gesagt, das hat ihn sowas von gestört. Also er hat es ja auf Latein gelesen. Und da war es dann für ihn so, oh, immer wieder Gottes Gerechtigkeit, die Gott offenbart ist und alles Mögliche. Und das hat ihn halt so gestört und geärgert und alles Mögliche. Er hat es gehasst, weil er gewusst hat, Gottes Gerechtigkeit werde ich nie erreichen. Bis ihm dann der Heilige Geist irgendwann mal klar gemacht hat, du musst das gar nicht unbedingt nur als sogenannten Genitivus Subjektivus lesen. Also Subjektivus ist eben Gottes Gerechtigkeit, die Gott gehört. Sondern lies es doch mal als Genitivus Objektivus, nämlich Gottes Gerechtigkeit, die für mich gilt. Und dann hat Luther es deswegen dann übersetzt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Oder anderes Beispiel ist dann die Vaterliebe. Kann die Liebe sein zum Vater? Das wäre Objektivus. Oder die Liebe des Vaters? Das ist dann Subjektivus. Und hier aber nochmal, also rette mich durch deine Gerechtigkeit, die aber auch meine Gerechtigkeit werden kann. Nämlich dadurch, dass ich zu Jesus gehöre. Aber dass ich ganz eindeutig sage, weil du gerecht bist. Und das Schöne ist jetzt auch nochmal, die Gerechtigkeit gehört mit hinein in das Vertrauen. Wollen manche Leute auch wieder gegeneinander ausspielen? Gottes Gnade und Barmherzigkeit gegen seine Gerechtigkeit. Nein. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist Teil von Gottes Gerechtigkeit. Weil eben schon gleich ganz am Anfang, nachdem Gott den Tieren ihre Haut weggenommen hat und sie deswegen anscheinend wahrscheinlich auch gleich vom Leben zum Tode befördert hat, haben Adam und Eva bemerkt, eigentlich hätten wir sterben müssen, aber jetzt sind die Tiere gestorben und wir sind in deren Kleidung, in deren Gerechtigkeit eingekleidet. Und dann wäre es von Gott nicht gerecht gewesen, Adam und Eva auch noch niederzumetzeln, weil die Tiere ja schon haben sterben müssen. Und so kann man das dann durch das Ganze durchziehen mit den Opfern im Tempel und dann eben bis zu Jesus. Und das kann man jetzt, also bei Jesus vor allem kann man es jetzt noch richtig weit führen, nämlich weil Jesus hat mit seinem Opfer die Sünde abgeschafft, sagt Paulus im Hebräerbrief, Kapitel 9, 27 müsste sein. Jetzt wäre, also es ist eigentlich alles ungerecht, was mir passiert von den Dingen, die aufgrund meiner Sünde passieren. In gewisser Weise zumindest, weil meine Sünde ist ja komplett abgeschafft am Kreuz. Bloß da, wo ich mich halt nicht dem Kreuz entsprechend benehme, da merke ich das dann doch, darf mich aber dann trotzdem wieder auf Jesus werfen und sagen, selbst wenn ich das eigentlich verdient habe, durch deine Gerechtigkeit hilf mir und hol mich da raus. Und dann ist es ganz gleich, was das Problem ist. Gott ist durch seine Gerechtigkeit verpflichtet, mir zu helfen, also mich zu retten durch seine Gerechtigkeit. Und das finde ich wunderbar. Also das war im Tempel schon ein bisschen so, aber bei Jesus ist es ganz besonders, weil bei ihm, also jetzt es gibt eigentlich keinen Grund mehr, warum mir diese Probleme eigentlich passieren sollten, außer halt, dass wir halt doch noch in der gefallenen Welt leben und dass ich mich halt doch nicht immer unter seinem Schirm bewege, sondern halt gern mal darunter weggehe. Aber sobald ich wieder zu ihm komme, habe ich wieder denselben Rechtsanspruch wie beim ersten Mal. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Dieser Vers ist übrigens der Grund, warum der Sonntag, für den dieser Psalm unter anderem dran ist, seinen Namen hat. Sei mir heißt nämlich auf Latein esto mihi und vielleicht wisst ihr, habt ihr die Sonntage in der Fastenzeit drauf, beziehungsweise der ist direkt davor. Das ist halt da in der Zeit. Also, jetzt erstmal neige deine Ohren zu mir. Dieses neige deine Ohren heißt auch so Ohrenspitzen, das ist so wie ein Hund, der aufmerkt, sobald er sein Herrchen reden hört. Vor allem, sobald er seinen Namen hört. Und genau so soll Gott auch sein. Neige deine Ohren zu mir. Als ob man Gott das sagen müsste. Macht er ja schon. Also, das ist wie mit dem Gottes Angesicht suchen, wo ich denke, aus meiner Perspektive, ich muss jetzt die ganze Zeit hingucken zu Gott, bis er endlich mal von seinen vielen Amtsgeschäften mal wieder zu mir hinguckt und sieht, dass ich in Not bin. Und dann, wenn ich dann zu ihm hingucke, dann stelle ich fest, ach, er hat sowieso schon die ganze Zeit zu mir hingeguckt. Und ich habe mich bloß die ganze Zeit erstmal nur mit meinem Problem beschäftigt. Und so ist es auch mit Neige deine Ohren zu mir. Eigentlich sitzt Gott die ganze Zeit so da und wartet darauf, dass ich um Hilfe rufe. Problem ist bloß, wenn ich um Hilfe rufe, rufe ich auch oft nicht in dem Glauben, dass er mir wirklich helfen will. Sondern dabei meine ich noch irgendwie, mir dasselbe verdienen zu müssen, und dann, das ist das Problem, dann ist Gott oft daran gehindert, dass er mir helfen kann. Aber dann eben, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Jetzt ist bloß die Frage, was eilend ist. Also, ne, es ist in allen Arten von Beziehungen, unter Ehepartnern, bei Eltern und Kindern, ja gleich. Ist ganz egal, wer das sagt. Man weiß dann oft, okay, es dauert noch. Es sei denn, man macht doch mal ein bisschen Druck. Das Schöne ist, also, es gibt zwei Varianten von dem, wie ich das sehen kann, dass Gott mir hilft. Nämlich das eine ist, dass es sofort auf den Plan tritt. Also, wie Jesus stellt sich hin, bedroht den Wind und die Wellen und es wird sofort still. Und gerade bei Matthäus-Evangelium heißt es wirklich, und es geschah eine Stille. Also wirklich, und sofort war das Wasser spiegelglatt. Obwohl es vorher noch gepeitscht hat. Und sofort, das ist das, wie wir uns das Eilendshelfen vorstellen, wie es dann sofort bei uns aussehen soll. Aber es sieht nicht unbedingt es sieht oft nicht so aus, weil es in dieser sichtbaren Welt noch nicht unbedingt so weit ist. In der unsichtbaren Welt sind die Dinge mitunter schon geregelt. Also Paulus nennt etliche Dinge, zum Beispiel sagt er in Römer 8, 29, dass wir schon verherrlicht sind. Wenn ich mich jetzt angucke, ich leuchte jetzt nicht so wie Jesus bei seiner Verklärung. Und trotzdem sagt Paulus, wir sind schon verklärt. Oder also wir sind schon verherrlicht. Also davon sehe ich aber nichts. Muss ich im Glauben akzeptieren. Oder vielleicht sogar ein anderes nettes Wort, muss ich anerkennen. Oder eben Epheser 2, Vers 6, wir sind eingesetzt, wir sitzen bereits mit Jesus im Himmel auf dem Thron. Ich bin noch hier. Und dann wieder zu wissen, nee, aber trotzdem, ich bin in der geistlichen Welt schon an dem Ort, wo ich später einmal auch mit meinem Fleisch sein werde. Kostet ziemlich viele Nerven mitunter, sich das bewusst zu machen. Und noch mehr Nerven es anderen Leuten zu erklären, die aber nur auf das sehen, was man sehen kann. Und dann eben, also eile mir zu helfen, in 1. Johannes 5, Vers 14. Den Vers zitiere ich immer wieder gern. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, Klammer auf, sein Wille ist ganz grob gesagt, helfen. Und zwar helfen, retten, heilen, heil machen und so weiter. Klammer zu. Also so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir erhalten haben, was wir erbeten haben. Also dass wir wörtlich, Luther sagt nur erhalten, aber passt trotzdem. Das heißt, sobald ich nach Gottes Willen bitte um Hilfe, habe ich die Hilfe schon. Aber ich sehe sie ja noch nicht. Und da kommen viele Leute dann dahin, dass sie sagen, ich glaube das nicht, dass ich das habe. Dann, und deswegen kann ich mich nicht so verhalten. Und dann muss ganz, ganz viel, also da kommt dann Gott manchmal gar nicht gegen an, gegen unseren Unglauben. Unglaube ist nicht Nichtglauben, sondern Unglaube ist dem, was ich sehe und fühle, mehr als, dass ich dem, was ich sehe und fühle, mehr glaube als dem, was Gott mir eigentlich versprochen hat. Und dann glaube ich halt auch nicht, dass es schon für mich bereit liegt, dass ich zugreifen kann. Also eile mir zu helfen, Gott eilt so schnell, dass ich die Hilfe schon habe. Jetzt liegt es an mir, das wieder anzuerkennen, dass ich die Hilfe habe. Und das ist eben das große Problem, das dann im Glauben zu haben. Und dafür hilft es dann auch wieder zu sagen, ich vertraue auf dich, Lass mich nimmer mehr zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und vielleicht dann sogar zu sagen, du lässt mich nicht zuschanden werden und du errettest mich durch deine Gerechtigkeit. Du eilst mir zu helfen, so dass du mir eigentlich schon die Hilfe gegeben hast. Und ich danke dir, dass ich sie bald auch mit meinen fleischlichen Augen sehen werde. Ich habe schon angedroht, dass es heute ein bisschen länger dauert. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Ein starker Fels sogar. Also, ein Fels, der unverrückbar ist. Manche Felsen lassen sich trotzdem noch vom Wasser hinwegspülen oder die kann man mit einem Hammer schnell zerklopfen, aber ein starker Fels. Der Fels, auf dem ich ganz fest stehe. Der Fels, auf dem ich mein Haus bauen soll. Und dann sei mir ein starker Fels. Also der Ort, der unverrückbar ist für mich, auf dem ich Sicherheit habe, an dem ich mich auch festklammern kann und in den ich mich auch bergen kann. Also wir haben das bei Mose gehabt. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann sagt Gott zu ihm, dass du kannst das gar nicht sehen, sondern also weil keiner kann meine Herrlichkeit sehen und leben. Und dann sagt Gott, aber ich werde dich in der Felsenkluft verstecken, meine Hand auf dich legen und du darfst meinen Nachglanz sehen. Und auch da ist der starke Fels, der Fels, der sozusagen das aushält, in Gottes Gegenwart zu sein. Und da hätten wir dann, dass Jesus eben auch dieser Fels ist, in dem ich Gott überhaupt erst begegnen kann. Und das ist eben dieser starke Fels. Eine Burg ist natürlich jetzt nicht die mittelalterliche Burg, aber es ist trotzdem eine Art Festung. Also eben ein wenigstens letzter Wall, in dem ich mich verbergen kann. Und warum? Dass du mir helfest. Also starker Fels, eine Burg, dass du mir helfest. Und die Hilfe ist in dem Fall tatsächlich erst einmal Rückzugsort. Aber der Rückzugsort ist auch der Ort, von dem aus ich dann losbrechen kann. Also die einen wollen sofort kämpfen, vergessen aber, dass sie erstmal diesen Rückzugsort brauchen. Andere ziehen sich nur zurück, vergessen dann aber, dass sie doch weiter kämpfen müssten. Und das Kämpfen bedeutet übrigens manchmal einfach bloß auf den Plan treten und Gott macht den Rest. Aber das Wichtige ist, dass ich auf den Plan trete. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Also erst sagt er, sei mir ein starker Fels und eine Burg. Und jetzt, du bist mein Fels. Also das ist wieder dieses, tatsächlich dieses, ich habe drum gebeten und jetzt ist es schon soweit. Das, was uns eigentlich noch mehr bewusst sein dürfte, vor allem, weil wir als Kinder Gottes doch noch viel mehr in dieser Realität leben als David damals. Aber irgendwie hat es David mehr verstanden als wir. Also erst sei mir und jetzt du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Mit um des Namens willen und führen kommt euch da irgendein anderer berühmter Bibelvers in den Sinn. Wahrscheinlich, sobald ich ihn sage, ne? Er führet mich auf. Richtig, genau. War zu einfach wieder. Also, um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Also nochmal wieder, also leiten und führen sind jetzt einfach zwei verschiedene Aspekte dabei. Gott kann es sich nicht leisten, mich in die Irre laufen zu lassen. Zumindest da nicht, wo ich auf ihn vertraue. Denn sonst würde der Teufel und alle seine Dämonen und alle Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, sagen, guck mal, der hat Gott vertraut und was hat es ihm gebracht. Und gar nicht mal, dass ich jetzt halt in die Irre laufen würde gegen die Wand oder in meinen Tod, sondern dass Gott das auf sich sitzen lassen müsste, dass wer seinen Namen anruft, dass der nicht gerettet würde. Gott hat sich so an seinen Namen in Anführungszeichen gekettet, dass er sagt, ich muss das um meines Namens willen machen, weil mein Name, das bedeutet, dass ich euch helfen muss. Wer immer sich auf meinen Namen beruft, dem wird geholfen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden, muss errettet werden sogar. Und darum eben, um deines Namens willen, wollest du mich leiten und führen. Und das Führen ist eben mitunter, ich will nach dort drüben, aber erstmal lässt mich Gott da lang gehen. Zum Beispiel dadurch, dass ich in seinem Wort lese und das Wort auf mich anwende und plötzlich muss ich erstmal in einem ganz anderen Bereich meines Lebens was machen, wobei sich doch da was ändern soll. Aber er tut es eben, er leitet mich da lang, mitunter, weil auf dem direkten Weg dahin irgendwelche Feinde sind. Und hat noch andere Gründe. Aber die wollte ich jetzt nicht alle aufzählen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. Also, aus dem Netz herausziehen. Das Netz kann alles Mögliche sein, kann sogar einfach bloß die Schlinge sein. Also, weiß ich nicht, ob ihr das als Jungs gemacht habt. Ich nicht, ich habe es bloß gesehen, aber ne, diese, so, dass man so eine Schlinge hinlegt, was reinlegt, und dann, wenn das Viech reintritt, zieht die Schlinge zu und das Viech hängt plötzlich oben im Baum. So eine Schlinge reicht auch schon. Aber also Netz kann eben auch alles Mögliche sein. Irgendwas, das fängt auf alle Fälle, wo man nicht mehr rauskommt. Und deswegen, du wollest mich aus dem Netze ziehen. Also ziehen bedeutet halt mit ein bisschen mit Anstrengung, dass ich halt auch merke, ich fühle mich da hin und her gezogen, weil das Netz will mich noch festhalten, aber Gottes Hand hält mich halt stärker fest. Und wenn ich ihm nicht sage, nein, ich fühle mich im Netz so wohl, dann zieht er mich auch raus. Das Netz, das sie mir heimlich stellten. Es gibt ganz viel, was im Hintergrund läuft, wovon ich gar keine Ahnung habe, weswegen es so wichtig ist, dass ich unter dem Schirm des Höchsten bleibe, indem ich seinen Namen kenne, ihn anrufe, ihn lieb habe. Also alles, was in den letzten Versen steht von dem Psalm, bedeutet, also ist sozusagen die Lösung für das, was es heißt, unter dem Schirm des Höchsten zu sein. Und trotzdem plant der Feind halt und auf irgendeine Art und Weise gerate ich dann doch mal wieder in eine Falle und dann darf ich aber damit rechnen, dass Gott mich wieder rausholt. Denn du bist meine Stärke. Selbst da, wo ich nach außen hin das gar nicht habe, das ist die Stärke, die innen drin steckt, die Stärke, die Petrus hatte gewissermaßen, dass er als normaler Mensch plötzlich sagen konnte zu dem Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh, schnappt sich den Bettler. Da sieht man nach außen überhaupt nichts. Aber in dem Augenblick, wo er ihn hochzieht, kommt bei dem Bettler die Kraft Gottes an, dass plötzlich seine Knie fest werden. Also, du bist meine Stärke, das ist diese Kraft, die man eigentlich gar nicht nach außen sieht. Die aber von innen plötzlich festmacht und stark macht, zu stehen und so weiter. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Kommt euch dieser Teilvers bekannt vor? Am Kreuz. Deswegen, sagen dann etliche Leute, okay, Jesus hat auch diesen Teilvers halt wahrscheinlich deswegen am Kreuz auch gebetet, weil dann der zweite Teil nämlich kommt. Also zum einen, Jesus hat seinen Geist selber aufgegeben, das ist etwas, das aus dem Johannesevangelium kommt, dass Jesus sagt, keiner kann mir mein Leben nehmen, ich gebe es selber. Und deswegen sagt er auch, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also, dass Jesus selber sagt, hier hast du meinen Geist. Ich bin jetzt tot. Hat Jesus selber beschlossen. Bedeutet auch, also da das ja als Gute-Nacht-Gebet war, dass man vor der Nacht, ne, die Nacht ist ja so bedrohlich und alles Mögliche, merken wir jetzt ja gerade auch in den Wintermonaten wieder, dass die Dunkelheit hat eben was Bedrohliches. Und dann zu sagen, ich lege meinen Geist in deine Hände, du schützt mich, auf dich vertraue ich und alles Mögliche. Und wenn es in deinen Händen ist, wir haben die Hand des Vaters und die des Sohnes. Und was sagt der Sohn erstmal über seine Hand? Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und mein Vater, der größer ist als ich, hat mir alles gegeben und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Da ist, also einmal, das Ding ist in der Hand des Sohnes, die schon eigentlich unendlich stark ist, und dann nochmal die Hand des Vaters darüber. Jetzt versucht das Ding mal da rauszukriegen. Und so ist das dann auch mit gemeint. Also aus unserer menschlichen Sicht heraus. Aber eben Jesus, der seinen Geist auch abgeben kann und dann, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das ist bei den Leuten mitgeschwungen, als Jesus diesen Bibelvers gesagt hat. Also zumindest bei denen, die sich gut genug ausgekannt haben. Dass Jesus dann nämlich eigentlich schon sagen konnte, also ich bin erlöst davon, dass ich die Sünde der Welt tragen muss. Ich bin erlöst von den Schmerzen am Kreuz. Aber Jesus wusste sogar, ich bin erlöst von dem Gericht, das Gott ausüben musste, weil ich jetzt sterbe und weil ich dann wieder lebe, ohne das ganze Zeugs, das das irdische Leben mit sich bringt. Ohne all die Last, die Sünde in dieser Welt hat. Denn erlösen, das bedeutet ganz, ganz viel. Erlösen kommt unter anderem eben von da, dass Gott sein Volk erlöst hat aus Ägypten. Wo er sie freigekauft hat mit dem Blut des Passahlamms. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, Ägypten ein Bild für die Welt, Sklaverei ein Bild für die Sünde und für alles das, was damit zusammenhängt. Deshalb wir auch dem Teufel dienen mussten in der Sünde und alles und dann rausgeholt durch das Blut des Lammes. Das bedeutet erlöst. Und dann gehört zur Erlösung übrigens auch noch dazu, also was das Passahlamm bedeutet, nämlich das Abendmahl, und dann, dass sie durch Schilfmeer durchgezogen sind, was ein Bild ist für die Taufe. Und Petrus sagt zwar im Blick auf die Arche, aber dann eben auch ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Also das Blut des Lammes und das Wasser der Taufe retten mich. Die haben mich erlöst vor dem Zugriff des Teufels. Das eine hat mich gewissermaßen rausgeholt aus dem Zugriff und das andere hat mich nochmal komplett frei gewaschen davon. Und jetzt habe ich diese Zusage, das, was ich auch immer wieder gern sage, all meine Probleme haben ihren Ursprung am Baum des Paradieses, am Baum der Erkenntnis im Paradies und haben ihre Lösung am Baum des Kreuzes auf Golgatha. Zusammen mit der Auferstehung. Also das muss man immer noch mit reinnehmen. Und es heißt erlöst, ich bin erlöst von all dem, was mir die Sünde eingebrockt hat. Und da gilt das Gleiche wie das, was ich bei dem Eile mir zu helfen oder hilft mir eilends gesagt habe. Ich bin eigentlich schon der komplett Erlöste, der Verherrlichte, der mit Jesus auf dem Thron sitzt. Aber dadurch, dass ich oft den Dingen, die ich in dieser Welt sehe, fühle, spüre, schmecke und alles Mögliche, die ich wahrnehme, dass ich denen doch noch mehr glaube, kann ich diese Realität Gottes nicht in meiner Wirklichkeit annehmen. Da, wo ich das aber kann, und es gibt bestimmte Leute, die können das zum Beispiel im Punkto Finanzen viel besser als woanders. Es gibt Leute, die können das beim Thema Heilung viel besser als anderswo. Und dann braucht man halt sich auch untereinander, dass man den hat, der auf alle Fälle weiß, okay, da weiß ich, wie ich daran glaube, wie ich daran festhalten kann und so weiter, weil mitunter hat man es schon erlebt oder was auch immer. Und dann zu sagen, und jetzt helfe ich dir damit durch. Dass du auch da sehen kannst, ich bin erlöst und ich muss das Ganze tatsächlich nicht mehr haben, sondern Gott stellt es alles wieder her, sogar besser als vorher. Alles, was verloren gegangen ist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Denn sind wir untreu, so ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht selber verleugnen. Hat auch wieder mit dem Ganzen, mit seinem Namen und so weiter zu tun, aber eben Gott ist treu. Er steht treu zu seinem Wort. Da, wo ich ihm vertraue, ist er natürlich noch viel, viel mehr treu. Dass ich ihm ganz klar sagen kann, wenn Gott sein Wort gegeben hat, dann gilt das auch. Gibt so einen Spruch im Englischen, God says it, I believe it, that settles it. Zu Deutsch, Gott sagt es, ich glaub's und damit hat sich's. Klingt schon mal nicht verkehrt. Und dann hab ich einen Prediger gehört, der hat gesagt, das ist schon mal nicht schlecht, aber noch besser ist es eigentlich, also nicht um auf ein neues, anderes geistiges Niveau zu kommen oder so, aber einfach, eigentlich ist noch viel besser zu sagen, God says it, that settles it, and I believe it. Also, Gott sagt es, damit hat sich's und ich glaub's. Das ist gar nicht von also von dem abhängt, was ich sage oder so weiter. Das hat schon irgendwie ein bisschen was damit zu tun, also wie es in meinem Leben umgesetzt ist. Aber Gott sagt's, damit hat sich's. Jetzt muss ich es halt noch glauben. Und das Schöne ist, dabei hilft er auch, weil er hier den Glauben wirkt. Er ist der Anfänger und Vollende des Glaubens. Also, du hast mich erlöst, darf ich für jedes Problem sagen. Also, wenn ihr euch keinen anderen Satz oder so mitnehmt von heute, nehmt euch, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott, mit. Schreibt euch das irgendwo hin und macht euch bewusst, was die Erlösung eigentlich heißt. Erlösung heißt freikaufen und zurückkaufen, also freikaufen von Sklaven, zurückkaufen von verlorenem Land zum Beispiel, das man verkaufen hat mussten, heißt Blutrache, also dafür, dass mich der Teufel umgebracht hat, rächt sich Jesus. Und es bedeutet tatsächlich auch Nachkommen wieder erwecken, also dass es weitergeht mit meinem Leben, wo ich eigentlich dachte, da wäre schon alles tot. Das ist nämlich die sogenannte Levirats- oder Schwagerehe. Das ist alles der Löser oder Erlöser. Kommt alles mit da hinein. Ich hasse die sich halten an nichtige Götzen, ich aber hoffe auf den Herrn. Das kann man doch jetzt so nicht sagen, ich hasse die Leute. Natürlich in unserer heutigen Zeit, wir hassen alle möglichen, wir hassen die Leute vom falschen politischen Lager. Ganz gleich, auf welcher Seite vom Lager man ist, man kann die anderen so wenig ausstehen, dass man genau... Oder tatsächlich mitunter auch, also schlimmer noch innerchristlich, weil die Ungläubigen von draußen, die liebt man gewissermaßen noch so, dass man weiß, die müssen jetzt zum Glauben kommen, aber die anderen innen drin... Sondern ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Was bedeutet das Hassen? Das heißt gar nicht unbedingt, dass man ihnen böse gegenübersteht. Hassen bedeutet tatsächlich auch, dass man ihnen nicht liebevoll begegnen kann. Und zwar in dem Sinne, ein junger Mann wirbt um eine junge Dame und kann ihr natürlich schon mal in Liebe begegnen. Dass er ihr Blumen schenkt und alles Mögliche. Aber nur wenn sie es zulässt, kann er sie auch noch weiter lieben, dass er sie halt dann, je nachdem wie weit man dann schon gehen darf, umarmt, vielleicht sogar küssen. Ja, also natürlich dann nur mit schriftlichem Antrag 3 Wochen vorher. Ne? Das muss vom Vater dann unterschrieben, dann von der Mutter, von beiden Seiten dann auch. Ne? Das ist nicht, dass wir zu weit gehen. Ne? Aber also, das bedeutet dann aktiv lieben. Man kann halt nicht unbedingt so weit gehen, wie man möchte, wenn der andere das nicht zulässt. Und hassen bedeutet tatsächlich auch gar nicht unbedingt die Emotionen, sondern dass man gegen sie vorgehen muss. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sie eigentlich lieben sollte. Oder lieben könnte und alles Mögliche. Klingt irgendwie blöd, aber Gott sagt, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Und damit ist tatsächlich auch nicht die Emotion gemeint, sondern dass Gott Jakob all den Segen gegeben hat und ihn Esau nicht gegeben hat. Das ist so ein, das ist das hebräische Vergleichen. Also, hebräisches Vergleichen bedeutet, ich übersetze es mal ganz wörtlich, Saul sagt zu David, du bist gerecht von mir. Das wäre wörtlich übersetzt. Dann hat uns unser Hebräischlehrer gesagt, pack noch mit rein, du bist gerecht von mir aus gesehen. Dass ich sozusagen auf dem Nullniveau bin und der andere ist höher als ich, also ist er gerecht von mir aus gesehen. Und das ist es auch mit dem Hassen und Lieben. Es ist einfach bloß 0 und 1. Ganz oder gar nicht. Und deswegen kann auch Jesus sagen, wer mir nachfolgt, der soll seinen Vater, seine Mutter und alles Mögliche hassen. Bedeutet auch nicht, dass ich denen plötzlich böse gegenüberstehe, sondern einfach bloß, ich liebe Jesus und diene ihm deswegen und folge ihm und alles Mögliche und nicht meiner Familie. Was dann von manchen als Hass gedeutet werden könnte, aber genau, also tatsächlich, das ist einfach dieser Unterschied. Also deswegen, ich hasse die, die sich halten an nichtige Götzen. Es gibt 2 Dinge, die wir über Götzen wissen müssen. Das eine und das andere, sagt Paulus beides im 1. Korintherbrief. Das erste sagt er in Kapitel 8, das zweite sagt er in Kapitel 10. Das zweite erst einmal ist, dass die Dämonen dranhängen. Und deswegen sagt er, es ist unpraktisch, wenn ihr Fleisch esst, das den Götzen geweiht wurde. Zumindest wenn ihr es wisst, dass es denen geweiht wurde. In Kapitel 8 vorher sagt er aber auch, dass die Götzen nichts sind. Und das hebräische Wort für Götzen ist zumindest an manchen Stellen tatsächlich auch das Wort nichts. Das Wort heißt Hevel, ist tatsächlich das Wort, das für Abel auch dran ist. Also wirklich das komplett nichts. Das, was für mich so großartig aussieht und so wichtig, Mammon, also das Geld, an dem ich mich ja so festhalte, ich brauche doch das Geld und alles Mögliche, und das ist aber nichts. Petrus sagt, Silber und Gold ist vergänglich, damit sind wir nicht gekauft, wir sind gekauft mit dem Blut des Lammes. Also, und David kann eben die nicht lieben, die sich an das Nichtige halten, ganz gleich, was das Nichtige ist, also alles, wo Luther hat gesagt, alles, woran ich mein Herz hänge, ist mein Gott. Und alle, wenn es halt nicht der lebendige Gott ist, ist es ein Götze. Also dann, ich halte mich an was anderes, was nicht Gott ist, was mir auch nicht ultimativ helfen kann. Und David sagt dann eben, aber ich hoffe auf den Herrn. Da kommt jetzt auch nochmal ganz deutlich der Bundesgott hinein. Der Gott, der uns eben erlöst hat, der Israel erlöst hat, der sich halt an allen möglichen Stellen offenbart hat und alles Mögliche. So. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Das sind übrigens unterschiedliche Worte im Hebräischen. Es gibt mehrere Worte für freuen und fröhlich sein und alles Mögliche. Und worüber? Über deine Güte, dass du gut bist. Auch nochmal wieder ganz wichtig. Wenn ich den Glauben an Gott entwickeln will, dann hilft es mir gar nicht unbedingt so sehr, dass ich immer nur sage, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Also natürlich ist schon wichtig zu sagen, ich traue auf dich. Aber dass ich halt mir Gottes Eigenschaften bewusst mache. Herr, du treuer Gott, du bist gut, du bist gütig. Es sind unterschiedliche Schattierungen sogar dabei. Du bist Liebe. Alles Mögliche dabei, du bist gerecht, du bist barmherzig. Und je mehr, also mitunter reicht eine Eigenschaft, die ich mir einfach eintrommle. Und wenn ich das weiß, dann komme ich mit einer ganz anderen Einstellung zu Gott. Wenn ich weiß, er ist treu, dann komme ich bei ihm ganz anders an, als wenn ich mir nicht sicher bin. Und darum eine Eigenschaft, sich einzuprügeln, reicht. Also, ich freue mich und bin fröhlich über meine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Auch da nochmal, Gott sieht das ganze Jahr. Und sehen halt auch nicht so, wie wir im Kino sind und das Ganze nur von Weitem angucken. Sondern wenn Gott etwas sieht, dann ist er so bewegt, er steigt ins Kino ein. Also, dass Gott nicht nur im Himmel sitzt und unser Elend von oben sieht, sondern dass er, stellt euch das einfach mal vor, dass er Mensch wird. Runterkommt auf diese Welt als kleines Kind, in ganz arme Verhältnisse in einer Futterkrippe liegt, dann fliehen muss mit circa 2 Jahren, weil er verfolgt wird. Und als er dann unterwegs ist, hat er noch nicht mal einen festen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann, weiß sich trotzdem komplett geborgen von Gott. Und geht dann für uns ans Kreuz und zahlt die Sünden der Welt. Und befreit uns zu einem neuen Leben. Also, ne, er sieht uns an und nimmt sich meine an in Not. Ganz gleich, was die Not ist. Und übergibst dich nicht in die Hände des Feindes. Also, wenn wir jetzt uns aber bei Jesus das angucken, weil man ja auch immer wieder sagen kann, die Psalmen sind von Jesus auch mitgebetet und gerade der, ne, deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus ist doch übergeben worden in die Hände des Feindes. Ja, aber nur, weil er es selber zugelassen hat. Zum einen das und zum anderen, da wo der Teufel gedacht hat, ich habe gewonnen, Jesus ist endlich tot, da hat er dann erleben müssen, ja, Pech. Das hatten wir letztes Mal auch beim Psalm 30. Also, Jesus ist im Tod, Jesus ist tot, liegt im Grab. Und dieses eine schöne Comic, das hatte ich letztes Mal auch erwähnt. Die Teufel feiern, Jesus ist endlich tot. Heute ist Tag 3, dass er gestorben ist. Und einer der Teufel guckt auf die Überwachungskamera und sieht, dass Jesus aus dem Grab rauskommt. Und ihm werden die Augen riesig, ihm fällt die Kinnlade runter. Oh. Gott hat Jesus nicht in die Hände des Feindes gegeben, in dem Sinne, dass Jesus dort geblieben wäre. Deswegen, du stellst meine Füße auf weiten Raum. den Teilvers mögen viele Leute auch, die dann mit Gott gar nicht unbedingt so viel am Hut haben, weil sie dann einfach sagen, ich habe diese Freiheit. Wissen dann aber nicht unbedingt, dass man dann da auch erstmal hinkommen muss durch alle möglichen Tiefen, wie Jesus auch. Und das Schöne ist eigentlich, Jesu weiter Raum ist sogar der gewesen bei der Himmelfahrt, dass er dann von der Wolke aufgenommen wurde. Und jetzt ist er komplett weit, er ist überall. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Jetzt könnte man eigentlich gerade sagen, hey, Moment mal, du hast doch gerade gesagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum und alles und jetzt kommt das. Zwei Varianten. Entweder ist tatsächlich erstmal das Vertrauen da und dann ist wieder weg. Also, so wie es bei uns Menschen sein kann. Man ist gerade noch himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Ganz krasses Beispiel ist in Jeremia 20. Da ist es auch ungefähr so. Er lobt Gott dafür und das nächste ist direkt verflucht, seit der Tag, an dem ich geboren wurde. Und hier ist es jetzt aber eher, dass es so hebräisch ist erzählt. Es wird einmal komplett vorausgeblickt, sozusagen einmal die Zusammenfassung gegeben und dann wird nochmal in die Details geguckt. Und da sind wir jetzt wieder. Wir haben schon gewusst, Jesus hat den Sieg, aber jetzt gucken wir nochmal rein. Also, sei mir gnädig, denn mir ist Angst, gerade in der Dunkelheit. Ne? Mein Auge ist trübe geworden vor Gram. Also, dass man dann gar nicht mehr richtig gucken kann, weil man sich so grämt vor lauter Dingen. Und matt meine Seele und mein Leib. Also, dadurch, dass was alles auf einen eindrückt, ist die Seele schlapp und der Leib dann auch. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Die bestimmt auch schon mal wenigstens von anderen erlebt, wo der Kummer sie so runtergedrückt hat, dass plötzlich alles an Kraft und so weiter weg war. Man gedacht hat, jetzt ist das Leben zu Ende bei denen. Wenn die da wieder rausgekommen sind, hat man gemerkt, es ist doch noch wieder viel mehr. Aber genau, unten in diesem Loch drin. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat. Meine Gebeine sind verschmachtet. Natürlich konnte Jesus das jetzt so nicht beten. Außer in dem Sinne, dass ja meine Sünde seine Sünde geworden ist. Meine Sünde hat Jesus so heftig getroffen, weil er ja nie vorher Sünde gekannt hat. Und dadurch ist er dann verschmachtet am Kreuz. Meine Sünde hat ihn so fertig gemacht, dass er halt verschmachtet ist am Kreuz. Und deswegen, meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, meine Gebeine sind verschmachtet. Von all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden. Jap, alles, was die Leute um ihn herum am Kreuz gesagt haben. Eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Kann ich mir auch bildlich vorstellen, als Jesus das Kreuz durch die Straßen Jerusalems getragen hat und die Leute um ihn herum haben ihn verspottet und seine Freunde sind geflohen, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollten, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, nicht, dass ich auch noch am Kreuz hänge. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Also auch da noch einmal, Jesus hat mitkriegen müssen, also vergessen bedeutet nicht, dass die Leute ihn nicht mehr gekannt haben, aber sie haben sich nicht mehr so verhalten, als würden sie ihn kennen. Ausnahme war Johannes, der mit Maria unten am Kreuz stand. Und geworden wie ein zerbrochenes Gefäß, also zumindest in Israel war es so, wenn ein Krug zerbrochen ist, konnte man ihn nicht mehr gebrauchen. Er musste raus auf den Töpferacker. Und das hängt nochmal übrigens dann ganz eng zusammen mit der Prophezeiung von Jeremia, in Jeremia 18 und dann 32. Und das wird dann, das kommt dann zusammen mit einem Acker, den die Leute kaufen von dem Geld, das Judas wieder in den Tempel geworfen hat. Also da spielt so einiges mit drin. Aber dieser Töpferacker, wo man das einfach alles draußen hinwirft, die Scherben, das war gewissermaßen Mülldeponie, das konnte man nicht mehr gebrauchen. Weil die das nicht in Israel gehabt haben, wie man es in Japan macht, dass man das noch wieder kittet. Die nehmen Gold interessanterweise dafür. Nehmen dann Leute auch gerne, ja guck mal, Gott benutzt deine Brisse und so weiter und macht da was rein. Ja, kann man schon so nehmen, ist aber nicht ganz biblisch. Aber also man kann es schon noch biblisch deuten, aber ist halt nicht biblisches Beispiel. Denn ich höre, wie viele über mich lästern, Schrecken ist um und um. Doch das nochmal, Jesus musste hören, wie die Leute um ihn herum standen und gesagt haben, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Das ist übrigens auch, jetzt zum Beispiel eben jemand, der gewissermaßen, also den Glauben hat, also der sich gut genug damit befasst hat oder das gut genug erlebt hat, dass Gott bei Finanzen hilft. Und plötzlich steckt er selber in einer finanziellen Situation. Und dann kommen ganz viele Leute an und sagen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Warum? Weil ganz oft es noch im Menschen drinsteckt, der sich sagt, ich verdiene es selber ja nicht. Ich kann für andere mitunter besser glauben, dass Gott denen gnädig ist, als für mich selber. Und dann muss man erstmal wieder da rauskommen und sagen, nein, Gott ist ja auch mir gnädig. Und den Spott einfach mitunter stehen lassen, wie Jesus ihn auch hat stehen lassen, der hätte ja tatsächlich vom Kreuz runtersteigen können und es den Leuten zeigen können. Aber genau, also das ist tatsächlich dieses Aushalten. Und dann Schrecken ist um und um. Dieses um und um bedeutet halt überall. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Da sind wir jetzt natürlich nicht mehr noch nicht am Kreuz bei Jesus, sondern noch davor. Haben die Leute eben auch, das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten schon ganz am Anfang von Jesu Dienst gemacht. Also gerade beim Markus-Evangelium ist es richtig krass, schon im zweiten Kapitel. Nachdem Jesus gesagt hat, ich kann Sünden vergeben. Da haben sie schon beschlossen. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Kommt noch der letzte Vers, der Halbvers jetzt aber nur. Ich bleibe auf dieser Seite in der Lutherbibel. Ich aber hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Dass wir wenigstens noch eine positive Wendung haben. Und mit dem Teilvers fange ich dann nächstes Mal auch wieder an. Also, ich aber hoffe auf dich. Hoffen bedeutet nicht, wie bei uns im Deutschen, ich hoffe, das wird mal gut. Aber man hat nichts Gewisses. Hoffen heißt im biblischen Sinn, ich weiß um Gottes Hilfe und ich male mir jetzt schon aus, wie die Hilfe aussieht. Also, dass Gott sagen kann, du bist zwar nach allem, was die Ärzte sagen, unfruchtbar, aber vertrau mir und fang schon mal an, Kinderzimmer einzurichten. Das zeigt Gott dann auch, dass man sich darauf freut und alles Mögliche und fängt plötzlich das Ehepaar, das keine Kinder haben konnte bis dato und wo man dann eigentlich denkt, mit der Frau ist ja auch sowieso schon zu Ende, kommt in die Wechseljahre und alles Mögliche. Und dann sagen sie aber, und jetzt machen wir doch noch, wir bereiten ein Kinderzimmer vor. Streichen das Zimmer schon mit und man muss es gar nicht unbedingt so machen, dass die Leute alle merken, also Schwiegereltern und Eltern merken das bestimmt irgendwo, aber man bereitet das vor und auf einmal, nachdem es dann vorbereitet ist, wird sie auf einmal schwanger. Das bedeutet biblisches Hoffen. Zu sagen, ich nehme Gottes Wort ernst. Also nochmal dieses, God says it, that settles it, and I believe it. Also Gott sagt es, damit hat sich's und ich glaub's. Und deswegen hoffe ich drauf, ich bereite mich drauf vor. Und das gibt meiner Hoffnung die feste Substanz, dass es zum Glauben wird. Hebräer 11,1. Also ich aber hoffe auf dich. Und wie wird der Glaube zur festen Substanz? Ich spreche, du bist mein Gott. Nicht einfach bloß du bist Gott, sondern du bist mein Gott. Gott ist ja ist der Schöpfergott, aber es ist auch derjenige, dem nichts unmöglich ist. Es ist der, der die Welt geschaffen hat. Der Anfang und Ende in seinen Händen hält und dann zu sagen, du bist mein Gott. Gott bedeutet auch der Mächtige. In Jesaja heißt es, er ist mächtig zu helfen. Englisches Lied dafür heißt dann mighty to save. Im Deutschen haben wir dann nur die Phrase, du allein rettest mich. Aber das eben, du bist mein Gott. Mit anderen Worten, von dir erwarte ich die Hilfe. Nochmal Luther, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Also, wenn ich wirklich sage zu Jesus, du bist mein Gott, sage ich damit, ich erwarte von dir die Hilfe. Und Jesus sagt eben auch zum Vater, du bist mein Gott. David sagt zum himmlischen Vater, aber eben zur Dreieinigkeit auch, Du bist mein Gott. Nicht die nichtigen Götzen. Nicht Baal, bei dem man lauter Orgien feiern muss, dass das dann regnet. Auch nicht Aschera, bei der man es ähnlich machen soll. Nicht Moloch, dem man sein erstgeborenes Kind opfert, damit die nächsten Kinder dann gesünder werden und alles. Und noch viel, viel mehr andere Götter, die ich gar nicht mehr aufzählen kann und auch nicht möchte. Sondern zu sagen, du bist mein Gott. Du, der lebendige Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Der Abraham und Sarah ein Kind hat schenken können. Der, ich bleibe jetzt einfach tatsächlich bei diesem Beispiel, weil ich das Gefühl habe, dass es für jemanden dran ist, der den beiden Hebammen, Schifra und Pua, Kinder geschenkt hat, obwohl auch Hebammen eigentlich nur deswegen Hebammen waren, weil sie keine eigenen Kinder kriegen konnten. Der Schunemiterin ein Kind geschenkt hat, der Hannah ein Kind geschenkt hat, der später sogar Elisabeth ein Kind geschenkt hat. Der die Unfruchtbare fruchtbar machen kann, dass sie nicht nur ein Kind kriegt, sondern mitunter viele Kinder, wie bei Hannah. 6 Kinder, die unfruchtbar war. Du bist mein Gott. Von dir erhoffe ich mir, das heißt, ich erwarte die Hilfe. Eile mir zu helfen. Mit allem, was dazugehört. Das war's für heute. Wie schon angedroht, wir kommen definitiv nicht bis zum Ende. Es sei denn, ich rede jetzt in tausendfacher Geschwindigkeit. Lassen wir aber. Jesus, danke, dass du uns dich wieder in deinem Wort gezeigt hast. Danke, dass wir das sehen dürfen. Danke, dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Und dass du uns nicht verlässt. Dass wir uns nicht schämen müssen dafür, dass wir dir vertrauen. Und dass du uns auch hilfst, wenn wir das nochmal komplett für uns persönlich durchgehen, dass du uns helfen willst und helfen kannst und eigentlich sogar schon geholfen hast. Dass wir nur in die unsichtbare Welt greifen müssen und es zu uns ziehen. Amen.